Willkommen bei Logistikgeschichten. Ich bin Pelagie Bank-Köbel. In diesem Podcast spreche ich mit Logistiker und Logistikerinnen, die ich besonders spannend finde. Gemeinsam erkunden wir, wie und warum sie aus ihrer ganz persönlichen Perspektive unsere Welt täglich in Bewegung halten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten und heute sprechen wir über Mode. Das Thema Trendsetten und Trendverfolgen wird von allen genutzt, aber wer hat es erfunden? Ja, tatsächlich die Modebranche. Da kommen die Trends auf, werden verbreitet, werden neu erfunden. Und heute wollen wir uns anschauen, was das für die Logistik bedeutet. Wie sorgt man dafür, dass die Supply Chain mit der Mode Schritt halten kann? Und einer, der es sehr genau weiß, ist Gökay Bostancı. Er ist schon viele Jahre in der Fashion-Branche unterwegs, in verschiedenen Verantwortungen, Führungspositionen, operativ und vor allem für die Supply Chain. Und inzwischen beim Filialisten New Yorker. Und ich freue mich, dass du heute im Podcast bist. Herzlich willkommen, Gökay.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön. Gökay, du bist mir deshalb aufgefallen, weil du sehr innovativ von Logistik sprichst. Also ich habe bei dir eine starke Offenheit für Neues wahrgenommen, neu zu denken, auch neue Wege sich zu überlegen, auch die Bedeutung der Rolle von Logistik mehr Menschen zu zeigen. Ist das so ein Thema, was dich antreibt?
Ja, auf jeden Fall. Also insbesondere, dass ich die Meinung habe, dass Logistik isoliert nicht ausreichend ist, sondern ich glaube, dass Logistik eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit inzwischen zu anderen Prozessketten hat, also beispielsweise zum Einkauf oder auch nach vorne gerichtet zum Vertrieb. Und darum glaube ich, dass es einfach eine sehr, sehr große Rolle inzwischen spielt, sich nicht nur isoliert mit Logistik auseinanderzusetzen, sondern dass man sich auch als Unternehmen insbesondere sich Gedanken machen muss über alle anderen Prozessketten und auch verstehen muss, welche Abhängigkeiten existieren, damit die Logistik so funktioniert, wie sie funktionieren soll und kein Selbstzweck ist.
So, seit, ich glaube, Februar 2025 bist du New Yorker. Was
genau.
Bedeutet das für dich?
War was Außergewöhnliches, weil, also bevor ich bei New Yorker angefangen habe, New Yorker war irgendwie immer präsent. Also wenn man in die Stadt geht, sieht man immer einen New Yorker Store. Aber mir war tatsächlich nicht bewusst, wie groß und außergewöhnlich New Yorker ist. New Yorker macht inzwischen über 4,3 Milliarden Euro Umsatz, hat 1300 Filialen und ist in Deutschland das Fashion-Unternehmen, was aktuell am besten funktioniert, wahrscheinlich sogar in Europa. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Also viele haben diese Wahrnehmung von New Yorker nicht. Und das, was New Yorker auch auszeichnet, ist, dass New Yorker ausschließlich stationär handelt. Also wir haben keinen Online-Shop, was auch außergewöhnlich ist. Und trotzdem haben wir die Situation, dass wir jedes Jahr ein Wachstum von irgendwo 10-15% haben, was für die Fashion-Branche und vor allem, wenn man sich die letzten 2 Jahre anguckt, wo wir uns meiner Meinung nach schon irgendwo in einer Krise befinden, das sehr außergewöhnlich ist. Und darum ist das aktuell, wenn man der Branche treu bleiben möchte, ist New Yorker wirklich ein sehr, sehr außergewöhnliches Unternehmen und eine tolle Adresse. Und hat auch eine extrem interessante Supply Chain mit einem sehr hohen Cross-Stock-Anteil, mit einer sehr lean Abwicklung. Also aus SCM-Sicht sehr tolles Unternehmen. Das macht sehr, sehr viel Spaß und ist sehr interessant und wie gesagt außergewöhnlich. Also wenn man bei uns ins Warehouse geht, sieht man keine Textilien, weil alles in Kartons abgewickelt wird, was für mich das erste Mal, als ich im DC war, komisch war, weil so kenne ich es nicht. Wenn ich normalerweise in ein DC von einem Fashion-Unternehmen reingehe, dann sieht man halt schon in irgendeiner Form die Textilien, und das ist halt bei New Yorker nicht der Fall, weil, wie gesagt, weil wir eine komplette Kartonabwicklung haben. Das ist aus SCM-Sicht überragend.
DC steht in dem Fall für Distribution Center.
Ja, genau.
Ja, da hast du jetzt direkt ganz viele Punkte angesprochen. Da gehen wir auf jeden Fall da rein. Ich möchte zu deinem Punkt Bekanntheit oder sich Bewusstsein um die schiere Größe und Bedeutung von New Yorker noch drauf eingehen. Ich muss zugeben, mir ging es auch so, als ich mich hier auf unser Gespräch vorbereitet habe. Ich dachte, ja, New Yorker kennst du, ne? Wenn man selber irgendwann jung war und dann später
Genau.
auch junge Kinder oder Nichte, Neffen hat, dann muss man, glaube ich, in Deutschland New Yorker kennen. Nur die Zahlen und die weltweite Präsenz, das war für mich in der Tat sehr überraschend. Ja, auf jeden Fall ein Filialist, den man sich auch von dieser Seite auch nochmal anschauen sollte. Jetzt hast du das Thema stationär angesprochen. Das war für mich die größte Überraschung. Es ist möglich, in 2026 in der Modebranche als Einzelhändler super erfolgreich zu sein und ganz stark auf stationär zu wetten.
Ja, es ist auf jeden Fall, wobei es meiner Meinung nach vom Segment abhängig ist. Also ich glaube, dass einfach Fast Fashion in der Situation, in der wir sind, sehr gut funktioniert. Und dann das Hochpreissegment, ne? Das sind so meiner Meinung nach die Segmente, die irgendwo krisensicher sind. Und das, was dann eine weitere Rolle, und es gibt zwei Faktoren, die substanziell sind. Das ist der Standort. Also ich muss einen guten Standort haben, was bei New Yorker der Fall ist. Und das Produkt muss funktionieren. Und New Yorker hat halt ein extrem gutes Produkt. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Und daher funktioniert New Yorker auch in der Situation, in der wir sind, wo wirklich viele, also ich meine, wenn man sich die Modebranche anguckt, insbesondere im Mittelpreissegment, sind sehr viele Unternehmen gerade am struggeln und melden Insolvenzen an, und New Yorker ist halt, macht was ganz anderes. Alleine wenn man sich den Januar, Februar anguckt, haben wir wieder mehr Mengen abgewickelt, was auch schon für die Modebranche außergewöhnlich ist, weil eigentlich der Januar, Februar schwache Monate sind. Und bei New Yorker funktioniert es, und New Yorker expandiert auch weiter, ob in Deutschland oder in anderen Kontinenten, und bleibt auch der Linie treu, dass man sagt, okay, wir bleiben beim stationären Handel, weil wir einfach festgestellt haben, dass der E-Commerce, insbesondere im Kontext Fast Fashion, nicht so gut funktioniert oder nicht wirtschaftlich ist. Weil wenn wir uns zum Beispiel Deutschland angucken, ist Deutschland hinsichtlich Retouren irgendwo versaut. Wir liegen irgendwo bei 55, 60%. Und wenn ich dann irgendwie einen Warenkorb von 14, 15, 20 € habe und dann die Retourenkosten habe, ist das halt unwirtschaftlich. Und daher hat New Yorker strategisch entschieden, dass das aktuell keinen Sinn macht und es deutlich mehr Sinn macht, die Kunden in die Filialen zu holen, wo die die Klamotte sehen, wo die die anfassen können, anprobieren können. Und wo man halt sicherstellt als Unternehmen, dass das ganze Business Model rentabel ist.
Ja, sehr, sehr spannend. Gibt es Nachahmer? Also habt ihr am Markt gemerkt, dass einige versuchen, das auch so zu machen, wie ihr das macht mit dem stationären Handel?
Es gibt immer mehr Unternehmen, die versuchen, das Thema E-Commerce zu reduzieren, weil die genau das Thema haben. Ansonsten konkurrieren wir halt irgendwo mit Shein. Aber es gibt inzwischen eine Marke von der Inditex-Gruppe, also wozu halt Zara, Massimo Dutti und so weiter gehören. Das ist Lefties. Die haben jetzt zum ersten Mal einen Store in Düsseldorf, meine ich, aufgemacht. Die versuchen halt quasi das Modell, was New Yorker hat, nachzuahmen. Wobei ich halt glaube, dass das kurzfristig sehr schwierig ist, weil wir ja schon in Deutschland und auf anderen oder in anderen Märkten eine sehr hohe Anzahl an Filialen haben. Und damit zu konkurrieren, wie gesagt, ist, glaube ich, jetzt erstmal schwierig. Und New Yorker macht in jeglicher Hinsicht einen guten Job, ob das auch mit dem Bekanntheitsgrad aktuell ist, die Influencer, wodurch wir die Kundengruppe halt sehr, sehr gut ansprechen. Ja, andere Unternehmen versuchen es. Meiner Meinung nach wird es aber kurzfristig, mittelfristig nicht funktionieren.
Ja, sehr, sehr spannend. Also ich verstehe dich so, du sagst, es gibt letztendlich, entweder ist man auf der einen Seite, also Richtung Preis-Leistung stimmt, wir haben schnell drehende Trends, oder man ist eher im Luxusbereich, das heißt, die Mitte hat gerade zu kämpfen. Ist das so?
Ja, das sieht man ja ganz klar. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Insolvenzen das in den letzten Monaten waren, aber es sind insbesondere Unternehmen im Mittelpreissegment, die sich halt sehr schwer tun.
So, und ein wichtiges Element eurer Rezeptur ist Standort, also wo sind die Läden platziert? Das hast du gerade angesprochen. Gibt es da irgendwie so ein Standortprofil, wo ihr sagt, okay, das sind so Kernpunkte, das muss ein Standort erfüllen, sonst gehen wir da nicht hin?
Ja, also es sind halt keine abgelegenen Standorte, wie andere Unternehmen das machen. Also beispielsweise Kick, die haben ja auch Standorte, die sind ein bisschen außerhalb. Das machen wir halt nicht, sondern wir brauchen schon 1A-Standorte, wo wir eine hohe Frequenz haben, wo unsere Zielgruppe ohne Probleme hinkommt. Also unsere Zielgruppe ist halt sehr jung, die fängt irgendwo bei 14 an, quasi die Jugendlichen, die zum ersten Mal Taschengeld bekommen und daher müssen wir halt Standorte haben, wo die Zielgruppe auch, also wo die Kunden gut hinkommen, wo wir die Frequenz haben, eine gewisse Filialgröße. Wir haben halt keine 200, 300 Quadratmeter Filialen, sondern es geht halt deutlich über 600, 800 Quadratmeter. Und das sind so die wichtigen Prämissen, die eingehalten werden müssen bei der Standortauswahl.
So, und du bist ja für den Bereich Supply Chain verantwortlich. Und da gibt es einen Standort, der eine wichtige Rolle spielt. Das ist, meine ich, Braunschweig.
Korrekt, genau. Also wir haben die außergewöhnliche Situation bei der Größe, dass wir alles über Braunschweig abwickeln. Also wir haben keinen weiteren Standort, also keinen weiteren großen Standort. Wir haben die Situation, dass wir in Braunschweig zwei, drei kleinere Standorte haben. Ansonsten wird alles aktuell über Braunschweig abgewickelt. Und wir haben auch strategisch entschieden, weil letztendlich die Familie knapp und das Unternehmen irgendwo aus Braunschweig kommt und auch in Braunschweig gewachsen ist, dass wir Braunschweig treu bleiben. Heißt, wir setzen uns gerade auch mit unseren Kapazitäten auseinander und investieren sehr viel in unser DC. Heißt, wir werden unseren aktuellen Standort mittelfristig ausbauen und dann werden wir es auch nochmal spiegeln. Also heißt, wir reden irgendwo über ein Projekt, wo wir nochmal 300, 340 Millionen Euro investieren wollen, damit die Abwicklung halt sichergestellt wird, damit wir unser Risiko reduzieren, damit wir eine redundante Abwicklung haben. Aber wir wollen uns auch in dem Kontext mit Robotik etc. auseinandersetzen und gucken, dass wir die Geschwindigkeit sicherstellen, was für uns eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Und Braunschweig ist dann zentral für Deutschland oder für weitere Regionen?
Weltweit. Also wir wickeln
Das
komplett
ist
alles über,
komplett.
genau, alles über Deutschland. Ne? Wir haben Kunden, die im Middle East sind, die Ware aus Braunschweig abholen, aber wir selber verschicken auch aus Braunschweig nach Italien, Österreich, Polen, Spanien, Portugal, also überall hin. Wir haben aktuell, wie gesagt, keinen weiteren Standort. Wie das in 10 Jahren aussieht, das muss man sich angucken. Das ist letztendlich davon abhängig, in welchen Märkten wir wachsen. Also wenn wir sehen, dass im Middle East deutlich mehr wird oder woanders, dann muss man sich selbstverständlich darüber Gedanken machen, ob es logistisch nicht mehr Sinn macht, Direct Shipping zu betreiben. Also heißt von Far East die Ware nicht über Deutschland zu routen, sondern dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie einen Hub im Middle East haben. Aber das muss man sich halt angucken, in 5 oder in 10 Jahren, wie gesagt, abhängig davon, wie viele Filialen wir vor Ort haben. Aber aktuell ist die Strategie die, dass wir bei unserer Abwicklung die Meinung haben, dass es Sinn macht, einen Stock, einen Bestand zu haben und über einen Bestand das abzuwickeln, auch mit der Konsequenz, dass wir halt, wie gesagt, im Outbound höhere Lead Times haben, als wenn wir mehr mit Local Hubs arbeiten würden.
Ich habe
Das ist die Idee.
mir auf YouTube einen eurer, ja, auf YouTube habe ich mir einen eurer Videos angeschaut und dann sieht man ein strahlendes Logistikteam. Also ich habe selten so eine Begeisterung mitbekommen. Und eine Mitarbeiterin sagt, die Logistik ist hier bei uns ein Herzstück des Geschäfts. Also wir müssen wirklich hier dafür sorgen, dass die Ware genau in der richtigen Form, in der richtigen Zeit in den Läden ist. Und das ist eine ganze Maschinerie dahinter. Und man spürt, es sind auch viele junge Leute, die da zu sehen sind. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das für dein ganzes Team ist. Aber sehr, sehr interessant. Also wie schafft ihr das, solche begeisterte Logistiker da zu haben?
Ich glaube, das hängt tatsächlich mit dem Standort zusammen. Also Braunschweig an sich identifiziert sich sehr mit New Yorker und wir haben halt viele Kollegen, die aus Braunschweig kommen und die sehr, sehr gerne bei New Yorker arbeiten. Und wie du es gesagt hast, es ist tatsächlich repräsentativ. Es sind wirklich sehr viele Kollegen, die sehr jung sind und die halt Bock haben, bei New Yorker zu arbeiten und auch das sehen, was wir die letzten Jahre, insbesondere die letzten 4, 5 Jahre erreicht haben, welche Mengen wir abgewickelt haben. Und du hast eigentlich genau das richtige Wort benutzt. Es ist, wenn man es das mal vor Ort anguckt, es ist eine Maschinerie. Also es ist wirklich eine Maschinerie. Es werden Wahnsinnsmengen abgewickelt mit einer sehr, sehr hohen Effizienz. Und das begeistert. Also wenn man hier arbeitet und das sieht, ist das halt etwas wirklich sehr Tolles und was Außergewöhnliches. Also ich habe es vorher bei keinem Filialisten in der Form gesehen. Wie gesagt, wir reden über 400 Millionen Teile, über 20 Millionen Kartons, die im Jahr abgewickelt werden. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und das mit einem überragenden Tempo. Wie gesagt, wir haben einen sehr hohen Cross-Dock-Anteil, heißt die Ware kommt rein und innerhalb von Stunden geht die Ware wieder raus. Und dadurch hat man eine Wahnsinnsgeschwindigkeit.
Wie viele Leute sind es bei dir im Supply Chain Team oder Bereich?
Circa 300 bis 400. Und in der Lagerlogistik haben wir die Situation, weil Fashion ja sehr saisonal ist, haben wir die Situation, dass wir auch mit Zeitarbeitern arbeiten und die kommen halt noch dazu. Und wir haben einen Share von, ich würde sagen, 50, 60% eigene und dann nochmal 40% Zeitarbeiter, die wir in Anspruch nehmen, um die Abwicklung sicherzustellen.
Das heißt, die 300, 400 sind eigene und dann kommen die
Genau.
anderen on top. Ja, das
Genau,
ist dann
korrekt.
schon, hat man schon
Ja.
eine Mannschaft, mit der man was bewegen kann.
Ja.
Ja, sehr
Und die auch wirklich was
spannend.
bewegt. Also die Kollegen machen wirklich tolle Arbeit und also das DC, was wir jetzt haben mit dem Sorter und so weiter, das haben wir jetzt seit 2, 3 Jahren. Und davor wurde alles wirklich sehr manuell und auch schon bei, ich glaube, 3 Milliarden Euro Umsatz wurde das sehr manuell in einem anderen Standort gemacht. Und wenn du dir das anguckst, dann glaubst du nicht, dass das funktioniert. Also das muss einfach ein gutes Team sein, damit das vor 2, 3 Jahren überhaupt in der Form hätte funktionieren können. Die haben es komplett manuell abgewickelt mit ganz wenig Automatisierung. Und also wenn ich mir das angucke, da fehlt einem komplett die Vorstellungskraft, wie das funktioniert. Und wie gesagt, da komme ich immer wieder dazu, dass ich sage, das funktioniert nur mit einem Team, was wirklich sehr motiviert ist, was halt wirklich Bock hat, bei New Yorker was zu reißen. Und das haben die Kollegen die letzten 4, 5 Jahre gemacht. Also hier wurde ein
Ja,
sehr, sehr guter
also.
Job gemacht. Unabhängig meiner Person sind hier wirklich sehr viele Kollegen, die tolle Arbeit leisten. Also es ist ein tolles Unternehmen und tolle Kollegen.
Ja, also gerne von mir das Feedback an die Kollegen. Also auf jeden Fall, dass das, was man da im Video sieht, das macht echt Lust reinzuschauen und mehr von euch zu erfahren. Jetzt, du hast es erwähnt, das Unternehmen ist von einer Familie gegründet worden. Wie ist heute das Verhältnis? Also ist es noch in Familienhand oder?
Ja, ist es. Also der Inhaber ist ja vor circa 1,5 Jahren inzwischen verstorben. Und die Töchter, die sind nicht operativ im Business, aber sind halt Inhaber. Das, was bei New Yorker gemacht wurde, was außergewöhnlich ist, ist unser aktueller CEO, das ist der Jonas Gnauck, war jahrelang die rechte Hand von Herrn Knapp. Und ich glaube 12, 13 Jahre, also heißt, hat sehr, sehr intensiv mit Herrn Knapp zusammengearbeitet, hat irgendwo auch seine DNA mit übernommen. Und das Problem bei vielen, insbesondere Familienunternehmen, ist ja, dass es keine Nachfolge gibt. Und das hat Herr Knapp meiner Meinung nach sehr intelligent gemacht mit Jonas Gnauck, der keine Familie ist, aber irgendwo Familie ist, weil er es letztendlich 12, 13 Jahre gemacht hat und das Vertrauen bekommen hat und jetzt CEO ist und halt auch sichergestellt hat, dass irgendwo die DNA von Herrn Knapp, die letztendlich das Unternehmen so groß gemacht hat, beibehalten wurde. Und das ist eine außergewöhnliche Situation. Also wie gesagt, bei vielen Unternehmen ist es ja so, dass nach so einer Situation wie mit Herrn Knapp da ein Riss kommt und das Risiko vorhanden ist, dass Externe reinkommen, die eine andere DNA haben und das führt halt zu Komplexitäten und das wurde halt bei New Yorker sehr gut überbrückt oder sehr gut geregelt mit Herrn Gnauck, der auch wirklich einen tollen Job macht.
Ja, sehr, sehr interessant. Also wirklich ein Sonderfall, ein Unternehmensnachfolge nach Lehrbuch quasi. Dann in der gar nicht so einfache Branche Mode plus Einzelhandel da mit gesunden Zahlen zu stehen, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt auf deinen Alltag schauen, auf dein Tagesgeschäft schauen, was sind so die Themen, wo du sagst, das ist die wiederkehrende Nuss, die ich knacken darf, auch wenn ich es gerne mache? Was bewegt dich so momentan?
Also das größte Thema, was ich halt immer wieder feststelle, ist tatsächlich Daten, Datenqualität und Forecast. Weil wenn man sich die operative Abwicklung anguckt, dann haben wir Themen, die Symptome sind. Also klassisches Beispiel ist, wenn die Ware, wenn die Termintreue nicht eingehalten wird in der Filiale, dann ist der Klassiker, dass gesagt wird, die Spedition funktioniert nicht. Das ist aber meistens das Symptom. Und die Ursache ist meistens viel früher. Und zwar oftmals bei der Kapazitätsplanung, beim Forecast etc. Und wenn man eine hohe Forecast-Qualität hat und diesen Forecast und die Kapazitäten, die relevant sind, mit den Speditionen teilen würde, dann würde man auch in der Peak Season sicherstellen, dass die Termine eingehalten werden. Und das ist ein Thema, womit ich mich sehr, sehr intensiv auseinandersetze. Also ich versuche sicherzustellen, dass wir eine hohe Datenqualität haben, dass wir eine hohe Forecast-Qualität haben, dass wir diesen Forecast mit unseren Speditionen, mit unserem Warehouse etc. teilen, also entlang der gesamten Supply Chain und dass anhand von einem Forecast die Kapazitäten sichergestellt werden können, weil, wie gesagt, die Mengen im Fashion Bereich sind sehr volatil. Also wir haben halt eine Saisonalität und du hast auch mal die Situation, dass von Februar, beim Wechsel von Februar auf März, die Mengen sich um 40, 50, 60% verändern. Und wir können nicht den Anspruch gegenüber Speditionen haben, dass die dann ohne einen Forecast die Kapazitäten sicherstellen können. Und daran arbeite ich und versuche halt dadurch sicherzustellen, dass die operative Abwicklung funktioniert. Und das ist so, das ist meiner Meinung nach das größte Thema. Und das ist auch das Thema, was meiner Meinung nach Unternehmen grundsätzlich mehr vorantreiben müssen. Wie gesagt, oftmals ist es so, dass wir uns ausschließlich mit den Symptomen auseinandersetzen und versuchen, die Symptome zu lösen. Und oftmals ist die Ursache tatsächlich, wie gesagt, Forecast, Kapazitäten und so weiter, die anhand von Daten abgebildet werden müssen. Und das ist so aktuell mein größtes Thema.
Ist dieses Thema Forecast aus deiner Sicht in den letzten Jahren anders geworden, schwieriger geworden, komplexer geworden im Modehandel?
Ja, also auf jeden Fall, seit Corona ist es ja so, dass die, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Inbound angucken, ist ja so, dass die Lead Times auch sehr volatil sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas mit Seefracht abwickle und das kann ich ausschließlich kompensieren, wenn ich einen Forecast habe, wenn ich meine Ist-Lead Times sauber abbilde, wenn ich meine Soll-Lead Times sauber abbilde. Und anhand dessen kalkuliere und nicht anhand von irgendwelchen falschen Daten, weil, wie gesagt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wenn ich irgendwelche kalkulatorischen Lead Times abbilde, die nicht passen, dann hat das Konsequenzen in der gesamten Supply Chain wieder, also heißt Fixtermin oder Termintreue passt nicht und so weiter. Und daher glaube ich, dass inzwischen das Thema Forecast, Prediction etc. immer größer geworden ist. Und das hängt sicherlich auch mit den letzten Jahren zusammen. Und ja.
Wenn du jetzt kurz zurückdenkst an die größte Forecast-Abweichung, die du mal erlebt hast, also Abweichung nach unten oder nach oben, hast du dann eine Situation im Kopf?
Ja, auf jeden Fall. Also auch bei New Yorker war tatsächlich mit der Seefracht, als ich letztes Jahr angefangen habe, wurden unglücklicherweise die Mengen für das ganze Jahr durch 12 geteilt und mit den Speditionsrädereien geteilt. Und dann haben wir in der Peak Season Abweichung von 60, 70% gehabt. Und da sagt die Reederei halt auch, wie soll ich das abwickeln? Also ihr habt mir ganz andere Mengen genannt und jetzt wollte er 60% mehr Kapazität im Juni, Juli. Die Kapazität brauchen alle. Das können wir ohne weiteres nicht sicherstellen. Und dann kostet das sehr viel Geld, die Kapazitäten sicherzustellen. Und das ohne eine Anomalie. Also wir haben ja letztes Jahr keine großen Anomalien gehabt. Und daran sieht man halt, dass das Thema Forecast sehr wichtig ist und letztendlich auch zu hohen additiven Kosten und auch zu operativen Problemen führen kann. Und das ist jetzt ein Beispiel aus dem letzten Jahr. Und wir haben es eigentlich permanent. Also wir merken es immer wieder, wenn wir keinen sauberen Forecast machen, keinen intelligenten Forecast machen, sondern irgendwie irgendwas durch 12 teilen, dann führt das insbesondere bei erhöhten Mengen überall in der Supply Chain zu massiven Problemen. Und dann wird halt, wie gesagt, dann andere Fachbereiche teilen dann einem mit, die Spedition funktioniert nicht, die Reederei funktioniert nicht oder das Lager funktioniert nicht. Aber wie gesagt, oftmals ist es nicht die Spedition oder das Lager, sondern es sind die vorgelagerten Prozesse, die nicht funktionieren.
Also wirklich eine wesentliche Funktion jetzt in der Supply Chain. Ist das ein Bereich, wo KI auch schon reinkommt? Also ich habe die ersten Themen gesehen, wo versucht wird, da mit KI an das Thema Forecast ranzugehen. Ich weiß nicht, was für ein Reifegrad da schon existiert.
Ja, also das ist halt vom Use Case abhängig. Meiner Meinung nach macht in dem Kontext KI und wenn man anhand dessen Predictions machen kann, macht das auf jeden Fall Sinn. Nur auch da spielt halt wieder die Datenqualität eine große Rolle, ne? Also wenn ich die KI mit schlechten Daten füttere, dann komme ich halt auch mit KI keinen guten Forecast. Aber wenn ich eine gewisse Datenqualität habe, macht meiner Meinung nach KI absolut Sinn. Und inzwischen gibt es da ja auch sehr, sehr viele Tools und Unternehmen, die das anbieten, auch in der Fashion-Branche. Und also daher macht das absolut Sinn, sich in dem Kontext mit KI auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, oftmals ist es halt so, dass die Basis nicht vorhanden ist, weil die Datenqualität schlecht ist. Und darum versuchen wir uns jetzt gerade eher mit der Datenqualität auseinanderzusetzen, als mit KI. Und alleine das ist abhängig von den IT-Systemen, von den Prozessen im Unternehmen, von der Governance. Manchmal gibt es ja nicht mal eine Governance, also man weiß gar nicht, wer für was verantwortlich ist. Ist das ein sehr großes Thema.
Ja, das wird auf jeden Fall
Und vieles
interessant
wird auch nicht.
sein.
Ja, absolut. Und wie gesagt, man muss ja letztendlich chronologisch mit dem Thema auseinandersetzen. Man muss sich angucken, wie sind meine Ist-Lead-Times? Sind das auch die Lead-Times, die im System abgebildet werden? Werden die Meilensteine, die wir in der Supply Chain haben, sauber in unserem System abgebildet? Und das muss meiner Meinung nach chronologisch erst gemacht werden, bevor ich mich mit einer KI auseinandersetze. Ansonsten wird man da als Unternehmen sehr viel Geld verbrennen.
So, dieses Thema Forecast ist quasi ein der Kernthemen, die du als, ich sag mal, Dirigent mit deinem Team im Hintergrund steuerst und dafür sorgst, dass eure Kunden, die jungen Menschen, die bei euch einkaufen, ja, immer begeistert reinkommen und begeistert wieder rausgehen. Was spürt der Kunde im New Yorker Laden? Was spürt der Kunde von eurer Wirkung als Logistik?
Das ist eine gute Frage. Also der spürt und fühlt eine Menge an Ware. Das ist im Store ersichtlich. Der sieht, dass wir schnell die Ware auf die Fläche bekommen. Also ich meine, wenn ein Kunde einmal im Monat zu New Yorker geht, dann wird er halt sehen, dass sich das Bild ändert. Und das, was er halt auch sieht, ist, dass wir im Replenishment sehr schnell sind. Also heißt, wir haben selten die Situation, dass gewisse Artikel nicht vorhanden sind. Und das ist ja das, was für den Kunden relevant ist. Also ärgerlich ist, wenn wir irgendeine Kampagne haben mit irgendeinem Influencer und der Kunde geht in den Store und will genau dieses Teil haben und ist nicht vorhanden. Das ist ja das Schlechteste oder Schlimmste, was uns passieren kann als Unternehmen. Und dadurch, dass wir in der initialen Allokation durch unsere hohe Cross-Dock-Quote sehr schnell sind, aber auch im Replenishment sehr schnell sind, bekommen wir es halt hin, dass der Kunde genau das nicht spürt, sondern er spürt, dass die Ware, die ich haben möchte, die ich, wie gesagt, gerade bei Instagram oder sonst irgendwo auf Social Media gesehen habe, genau diese Ware ist in der Filiale verfügbar und ich kann sie kaufen. Und das ist letztendlich unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass wir die Warenverfügbarkeit haben.
Und das machen wiederum andere junge Menschen bei dir in
Das
der
machen andere junge
Logistik,
Menschen,
die
genau.
mit Begeisterung dafür sorgen, dass die Modestücke dann in die Läden kommen.
Genau.
Wie bist du denn in die Fashion, in den Fashion-Bereich gekommen, Gökay?
Also grundsätzlich liebe ich Fashion, auch habe mich sehr früh mit Fashion auseinandergesetzt. Also als Jugendlicher habe ich sehr viel Hip-Hop gehört und bin Skateboard gefahren. Und damals gab es halt ganz viele tolle Marken aus den USA. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, wahrscheinlich schon. So wie Sir Benny Miles oder Echo Unlimited und South Pole und so weiter. Und habe mich daher halt sehr früh mit Fashion auseinandergesetzt und habe immer sehr großes Interesse gehabt. Und dann habe ich halt irgendwann die Situation gehabt in meinem Bachelor, ich komme ja aus Halle in Westfalen, dass ich mich nach einem Job umgeguckt habe und ich hatte tatsächlich nicht so viele Alternativen in der Region, weil es, also habe dann die Möglichkeit gehabt, irgendwie nach Süddeutschland zu ziehen. Das wollte ich in dem Alter nicht, wollte schon gerne in der Region bleiben. Und habe dann halt damals die Möglichkeit bekommen, bei Gary Weber zu starten und habe das auch gemacht. Und das war vor 13 Jahren, wo Gary Weber in einer ähnlichen Situation, in einer ähnlichen Größe wie New Yorker war. Das hat sich dann bei New Yorker und Gary Weber ein bisschen anders entwickelt, unglücklicherweise. Also glücklicherweise für New Yorker, unglücklicherweise für Gary Weber. Bin dann da reingerutscht und habe dann im Corporate Sourcing, also im Indirect Spend, angefangen und habe mich dann bei Gary Weber in der Fashionbranche sehr wohl gefühlt und habe mich da weiterentwickelt. Genau.
Corporate Sourcing, das heißt, du warst da für den Einkauf der Artikel verantwortlich oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ursprünglich, genau, also ursprünglich tatsächlich für die Nichthandelsware, also alles, was nicht Fashion ist. Und habe das, ich glaube, 2, 3 Jahre gemacht, habe dann Logistikbereiche dazu bekommen, Inbound, Outbound, DC. Und habe dann irgendwann auch die Möglichkeit bekommen, weil wir aus dem PMO heraus ein Projekt im Kontext Purchase gehabt haben, also Direct Spend, Handelsware, Textilien, habe dann einen guten Job gemacht, habe dann die Möglichkeit bekommen, den Bereich auch zu übernehmen, so dass ich bei Gary Weber wirklich die gesamte Supply Chain verantwortet habe. Also heißt Purchase, Inbound, DC, Outbound, QS und genau.
Was nimmst du aus dieser Zeit mit oder hast du in Erinnerung, was anders ist als im Logistikbereich?
Anders, also es sind sehr hohe Abhängigkeiten, das habe ich ja eingangs gesagt. Also Purchase ohne Logistik funktioniert nicht, Logistik ohne Purchase funktioniert nicht. Also ich habe sehr, sehr hohe Abhängigkeiten und wenn ich möchte, dass meine Prozesse gut funktionieren, muss ich halt diese Abhängigkeiten berücksichtigen. Also ich kann jetzt beispielsweise nicht irgendwie ein ETD fixieren, ohne meine Production Lead Times zu berücksichtigen. Und diese Abhängigkeiten müssen halt berücksichtigt werden. Und wenn du sowohl als auch gemacht hast, dann verstehst du das deutlich besser. Also du bist halt nicht irgendwie im Logistik-Silo, sondern weißt, okay, welche Relevanz haben die Prozesse davor, welche Relevanz haben die Prozesse danach und kannst sie halt in deiner Abwicklung berücksichtigen. Und dadurch, dass ich das sowohl als auch verantwortet habe, also den Purchase verantwortet habe, aber auch nach vorne gerichtet den stationären Handel verantwortet habe, habe ich halt zu einem verstanden, was der Kunde Retail, also der stationäre Handel von der Logistik erwartet, habe aber auch verstanden, was der Purchase von der Logistik erwartet. Und dieses Verständnis, das fehlt ja ganz oft. Ne, meistens ist es ja so, dass der Logistiker sich im schlimmsten Fall ausschließlich um die Logistik kümmert, alles aus der Logistikbrille sieht. Und dann wird es halt schnell zu einem Selbstzweck. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Sondern die Logistik ist nichts anderes als ein Service Provider, der letztendlich für den Kunden Retail, E-Commerce, Wholesale arbeitet. Und diesen Kunden müssen wir halt zufriedenstellen. Und ich habe halt den Vorteil oder ja, würde sagen, dass ich den Vorteil habe, dass ich mich um diesen Bereich kümmern konnte, dass ich genau gelernt habe, wie der Kunde tickt, was die Erwartungshaltung ist und habe dadurch nochmal ein ganz anderes Verständnis aus der Logistik heraus oder aus der Supply Chain heraus, was der Kunde möchte, was Gold wert ist.
Das heißt, du warst selber in einem Laden auf der Fläche verantwortlich für eine Filiale?
Genau, ich war für alle Filialen in Deutschland verantwortlich als Managing Director bei Gary Weber. Das waren, zu meiner Zeit waren das ungefähr 50, 60 Filialen in Deutschland. Und habe mich aber parallel halt auch um die Supply Chain gekümmert und war auf jeden Fall eine außergewöhnliche Erfahrung, weil das Business halt nochmal ganz anders funktioniert und nochmal emotional was ganz anderes ist, wenn du morgens deine Listen anguckst, deine Umsatzlisten anguckst und siehst, okay, plus 10% zum Vorjahr, plus 20% oder auch mal Minus, ist das halt emotional nochmal ein ganz anderer Kick als in der Logistik oder in der Supply Chain.
Ja, das finde ich sehr
Und darum war das auf
interessant,
jeden Fall,
ja.
das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, ja.
Das heißt auch eine ganz andere Messbarkeit der eigenen Wirkung, ne, auf Tagesbasis.
Ja, genau. Ne, also ohne die Logistik abwerten zu wollen. Also das, was ja alle meistens sehen, ist die Topline. Das ist der Umsatz. Das ist das, was in der Filiale passiert. Und wenn man von oben drauf guckt, sieht man ja nicht ad hoc, was die Logistik bewegt, obwohl sie sehr viel bewegt. Und das halt im Retail, wie gesagt, nochmal was ganz anderes. Wenn man sich täglich mit Umsätzen, mit Markdowns, mit Conversion Rates und so weiter auseinandersetzt. ist das, wie gesagt, was anderes.
Du hast schon eingangs Shein erwähnt. Wir sehen diese, es ist schon nicht mehr Fast Fashion, sondern schon Ultra Fast Fashion Online-Anbieter immer mehr Präsenz nehmen. Wie siehst du die Entwicklung des Marktes in dem Bereich? Also du hast es vorhin schon gesagt, ne? Also das eine Ende mit Preis-Leistung und das andere mit Luxus, die werden sich gut durchsetzen. Wo geht denn die Reise hin aus deiner Sicht im Modehandel?
Das ist halt die Frage, wie du es gerade gesagt hast, wie man mit Unternehmen wie Shein und Temu und so weiter umgeht, weil das ja schon, also was ich aus meinem eigenen Umfeld wahrnehme, ist das ja schon inzwischen ein bisschen ausgeartet, was da alles über Temu oder Shein abgewickelt wird und zu welchen Konditionen. Ich glaube, das ist ein bisschen davon abhängig, wie auch die EU mit der Situation umgeht und wie wirtschaftlich das mittelfristig ist, was da Shein macht. Ich glaube, dass genau das eine große Rolle spielt, also dass das weiterhin wirtschaftlich ist. Und bei New Yorker ist es wirtschaftlich, was wir machen. Darum bin ich mir unsicher, wie nachhaltig das ist, was so Unternehmen wie Shein und Temu betreiben. Und ich bekomme das halt bei meiner Mutter mit, die leider sehr viel über Shein oder Temu bestellt. Und wenn sie mal was zurückschicken möchte, ist ja die Situation die, dass dann gesagt wird, ja, behalt es lieber, bevor du es zurückschickst. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mittelfristig nachhaltig für ein Unternehmen ist. Und wenn dann irgendwann die EU reagiert, und ich finde, die EU muss halt letztendlich unsere Märkte auch oder Deutschland, wie auch immer, man muss ja auch gucken, dass man die Märkte ein bisschen schützt. Und dann wird es halt gegebenenfalls nochmal ein bisschen schwieriger für diese Unternehmen. Also ich glaube, dass
Oder
Unternehmen sich wie
zumindest,
New
ja.
Yorker weiter etablieren werden. Und wenn da auch so ein Lefty sich weiterentwickelt, ich meine, muss ja auch nicht immer schlecht sein, dass es Konkurrenz gibt. Glaube ich, dass das auch was die Inditex-Gruppe mit Lefties macht, dass das nachhaltiger ist als das, was Shein macht. Ist meine Wahrnehmung. Und es ist halt auch ein ganz anderes, das muss man ja auch immer berücksichtigen. Es ist halt einfach ein anderes Einkaufserlebnis. Ob ich jetzt in die Filiale gehe oder ob ich in einen Online-Shop gehe, das ist ja auch etwas Subjektives. Ich persönlich finde es schöner, wenn man in die Filiale gehen kann, wenn man es auch mal in der Hand hält oder auch mal anprobieren kann. Es gibt aber auch viele Menschen, die sagen, ja, ich habe gar keine Zeit, keine Ressourcen, ich will mich gar nicht in der Form mit dem Thema auseinandersetzen. Ich bestelle mir das und alles ist gut. Darum also, es wird weiterhin wahrscheinlich Player geben. Ob das ein Shein sein wird oder andere Unternehmen, das kann ich gerade nicht beantworten.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, dass, wie du sagst, also sowohl vom Geschäftsmodell als auch von der Seite des Gesetzgebers zu beobachten. Also Wettbewerb ja, aber die Frage ist, haben alle den gleichen Rahmen für dieses Wettbewerb oder nicht, ne?
Korrekt.
So, Gökay, so ein Gespräch verläuft so schnell. Ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen an dich, aber ich weiß, dass du natürlich auch bei den vielen Filialen, die du für die du dann auch mit der Supply Chain verantwortlich bist, deine Zeit auch einteilen darfst. Vielleicht noch die Frage: Bist du heute noch Hip-Hop-Fan?
Nicht, also nicht mal ansatzweise wie früher tatsächlich. Hat unterschiedliche Gründe. Ich finde die Inhalte inzwischen nicht mehr so ansprechend, wie ich sie mit, ich glaube, das ist aber auch normal, mit 14, 15, 16, 17, 18 fand. Aber grundsätzlich habe ich immer noch weiterhin eine Sympathie gegenüber gewissen Hip-Hoppern, Rappern etc., aber nicht mehr wie früher, also nicht mehr ausgeprägt wie früher.
Und gibt es bei dem Job, den du heute hast, und neben der Familie noch Zeit für ein Hobby?
Ja, ich spiele noch aktuell meine letzte Saison Fußball. Aber tatsächlich sehr reduziert, weil ich halt in Braunschweig arbeite. Aber ich versuche es zumindest noch für die Saison aufrechtzuerhalten. Aber das, wie gesagt, endet dann auch Ende der Saison, weil ich mich halt mehr mit der Familie auseinandersetzen möchte. Also die Freizeit, die ich habe, die möchte ich halt mit meinen Kindern verbringen und freue mich da auch total drauf. Aber man möchte auch nicht mitten in der Saison irgendwie sagen, ich höre jetzt auf, sondern möchte das halt schon sauber zu Ende bringen. Und dann reicht das aber auch.
Das hört sich nach nicht nur irgendwie ein bisschen Fußball mit den Freunden spielen, sondern so richtig Mannschaft und
Ja,
Wettbewerb.
ja. Ja, aber jetzt auch nicht, soll nicht jetzt größer klingen, als es ist. Ist Bezirksliga. Ist Mannschaftssport und wie gesagt, da will man zumindest die Saison sauber zu Ende spielen und ich mache das jetzt seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren. Darum tut man sich irgendwo, wenn man jahrelang Fußball gespielt hat. Ich glaube, jeder, der irgendwie Mannschaftssport betrieben hat, der weiß das. Wenn man das jahrelang gemacht hat und am Wochenende im Wettbewerbsmodus war, tut man sich schwer von heute auf morgen sich davon zu distanzieren. Und auf der anderen Seite braucht man, glaube ich, neben der Arbeit trotzdem sportlichen Ausgleich. Darum, also keine leichte Entscheidung, aber ich glaube, dass man das mit 36 Jahren kann man seine Schuhe an den Nagel hängen.
Das machen die Profis nicht anders.
Genau.
Ja, sehr schön, Gökay. Wir kommen zum Schluss. War ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dir. Sehr, sehr spannend, da in die Welt von New Yorker reinzuschauen. Das ist tatsächlich etwas, was nicht so oft ja, gegeben ist. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Ich werde beobachten, wie dein Weg gemeinsam mit deinem Team weitergeht bei New Yorker, wie ihr da die Supply Chain voranbringt. Bei so vielen Filialen und Ländern, die ihr im Netzwerk habt, gibt es ein Land, wo du sagst, da möchte ich noch mal hin und bei der Gelegenheit auch mal eine New Yorker Filiale be besuchen?
Also ich komme ja selber aus der Türkei. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn New Yorker auch in der Türkei irgendwann präsent ist. Und ich glaube, dass auch da die Zielgruppe vorhanden ist. Viele europäische Unternehmen sind in der Türkei präsent. Also auch da wieder die Inditex-Gruppe, aber auch Deichmann etc. Und mich persönlich würde es selbstverständlich freuen, wenn ich in der Türkei bin, dass ich dann mal eine New Yorker Filiale sehe. Das wäre für mich toll.
Super. Dann haben wir noch einen Wunschzettel hier mit eingebaut. Sehr gut. Dann sag Bescheid, wenn der Wunsch erfüllt wurde, dann
Werde ich machen.
werden wir uns das auch gerne anschauen. Gökay, ich danke dir, dass du hier im Logistikgeschichten-Podcast warst und deine Welt mit uns geteilt hast. Für die Leute, die dich noch erreichen wollen und vielleicht das eine oder andere aus dem Gespräch vertiefen wollen, wo bist du denn zu erreichen?
Erster Linie über LinkedIn. Gökay Bustancı und wenn sich irgendeiner austauschen möchte, jederzeit. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben und ich finde es toll, sich zu solchen fachlichen Themen auszutauschen. Also sehr gerne.
Super. Danke dir, Gökay. Es war ein tolles Gespräch und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwo sehen und eine Fortsetzung haben.
Ja, ich mich auch. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Danke, dass du da warst.